Mord auf Ex. Der internationale True Crime Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf Ex und einer neuen Folge mit Dennis Nielsen.
Mit unserem guten alten Freund Dennis und uns beiden. Ich bin Leo.
Und ich bin Lynn.
Und wir freuen uns auf eine Folge ganz, ganz viel ekelhafter Details. Es wird richtig, ja, richtig alkoholunfreundlich. Also ich würde sagen, wir trinken bitte einfach mal nicht.
Ich würde halt sowieso als Empfehlung aussprechen für diese Folge, nichts zu sich nehmen.
Aber das haben wir schon mal getan und dann wurden ganz viele Schoko-Croissants verputzt.
Also so, falls ihr irgendwie denkt, so Fasten ins neue Jahr, das ist die Folge, die dafür perfekt geeignet ist. Einfach, also hiermit könnt ihr perfektes Fastenprogramm machen.
Und auch noch Sport, haben wir euch auch schon mal erzählt in einer Folge. Das geht ja auch im Mord auf Ex super beim Joggen, wenn man alle mal als Serienmörder klassifiziert. Und ja, wir sind einfach ein lebensbegleitender Podcast. Ja. Wir sind, man braucht keinen Coach, keinen Motivationscoach. Man braucht einfach uns und Dennis.
Das reicht vollkommen so. Leo, man muss ja sagen, es ist überhaupt, also ich bin sehr erstaunt, dass wir diese Folge überhaupt aufnehmen, weil ich habe mich diese Woche sehr viel in Todesgefahr begeben.
Inwiefern?
Ich bin ein sehr tollpatschiger Mensch, muss man dazu sagen.
Ja, also musst du mir nicht sagen, ne? Also.
Ich glaube, mehr geht nicht mehr. Aber eigentlich war es so, also ich habe mich als Kind extrem viel verletzt. Und jetzt dachte ich so, ich werde erwachsen und es geht. Und ich habe das letzte Jahr sehr gut überstanden. Und dann kam die erste Woche von 2021. Ich weiß nicht, was mit diesem Jahr los ist. Ich habe mir viermal den Kopf gestoßen und zwar viermal richtig doll. Und
heute Morgen, ich war live dabei. Ja, nicht bei allen Verletzungen, aber bei einigen.
Einmal lag ich nur so im Bett und Leo war so.
Wir wohnen nicht zusammen, aber eigentlich tun wir es ja schon. Und ich gucke die ganze Zeit nur so in das Zimmer rein und sehe dich, wie du da im Bett liegst und immer deine Hand so über den Kopf hast. Und ich dachte, du wärst einfach in so einer Chill-Position. Und dann gucke ich irgendwann hin, eine Stunde später, und du liegst exakt gleich da. Exakt gleich. Ich glaube, ich habe dich noch gefragt aus der Küche heraus, so, geht's dir gut? Ja, ich habe mir nur den Kopf gestoßen.
Und ich wäre die ganze Zeit so, kotzen oder nicht kotzen? Das ist hier die Frage.
Ja, und dann habe ich irgendwann gesehen, dass du halt so ein Kühlpad hast in so einem Küchentuch eingewickelt, auf dem Kopf drauf. Und dann gehe ich am nächsten Morgen ins Wohnzimmer und du sitzt da wieder mit Kühlpad.
Ja, weil ich mir nochmal den Kopf gestoßen habe.
An der gleichen Stelle. Und dann, glaube ich, sogar nochmal. Ja. Und dann mussten wir alle schnell einen Eimer holen. Alle dachten so, okay, jetzt hat sie es übertrieben mit Tollpatschigkeit. Jetzt muss der Krankenwagen her.
Und dann habe ich heute Morgen mir noch den halben Finger abgesäbelt. Also ist wirklich, ja. Ich habe so ein Blutbad veranstaltet.
Lynn, du willst ja bestimmt irgendwann mal ein Baby, oder? Hast du schon mal
Konversation kommt viel zu früh.
Hast du es mal rational durchdacht, ob du das verantworten kannst?
Ja, deswegen kriege ich ja erstmal kein Baby. Damit das einzige Baby, das ich habe, ist ein True Crime Podcast. Weißt du, das ist halt das Einzige, was machbar ist für mich.
Man muss auch sagen, auch unsere Mikros haben einige Schäden davon getragen über die Zeit.
Naja, jedenfalls habe ich wirklich so komplett, also ich wollte mir ein Pflaster holen und dann hat das Blut so komplett rumgespritzt und ich war so, wow, mein Bart sieht einfach aus wie ein fucking Tatort. Aber ja.
Jetzt weißt du, wie es ist, ne?
Ja, also wir haben es geschafft, sämtliche Fehler in dieser Folge, möchte ich schon mal vorab sagen, sämtliche Versprecher meinerseits führen...
Du hast auch nur einen perfekten Grund dafür.
Ja, führen auf meine nicht existierende Gehirnerschütterung zurück. In dem Sinne,
Und bei mir, was für ein Ausrede habe ich? Bei mir ist es leider meine persönliche.
Nein, du möchtest, dass ich mich besser fühle.
Was ganz edles.
Weißt
also.
Du? Ja, also.
Wir können nicht darauf nicht kommen. Es ist auf jeden Fall dieser noble Grund der Freundschaft.
Ja, ihr könnt auch einfach so bei iTunes mal so kommentieren, so, wow, so sozial. Diese Mädchen haben echt...
Wir machen das ja auch für euch, weil wenn ihr euch auch manchmal versprecht, wir wollen, dass ihr euch besser fühlt, deswegen hört ihr uns an und danach
machen wir das immer
bewusst. Güte.
Ja, also bitte dafür und...
Ich habe noch eine andere philosophische Frage und da brauche ich einmal deine Antwort und auch die Antwort aller Exis. Und zwar, es gibt ja immer Menschen, so wie mich, die den Lockdown als eine Art... ja, sag ich mal, Schicksal betrachten. So, ja, es musste mal kommen, um mir einige Dinge klar werden zu lassen. Okay. Und unter anderem wurde mir klar, ich brauche halt einen Hund, ne? So wie wahrscheinlich sehr viele im Lockdown das für sich entschieden haben. Ja. Ich habe es auch schon im ersten entschieden, aber brauchte jetzt eine gewisse Zeitspanne, um das nochmal zu verfestigen. Und jetzt weiß ich, dass es immer noch nicht eine schlaue Idee ist, weil ich will auch, ich will am liebsten auch nochmal in Amerika wohnen und nochmal durch, keine Ahnung, Afrika reisen, whatever. Ist natürlich alles nicht so schlau, ne? Aber die Idee ist noch da. Kann ich es verantworten? Werde ich glücklich, wenn ich meinen Hund Bleep nenne?
Nein.
Nein? Ich finde den Namen süß. Und ist auch nicht so ein durchschnittlicher Name. Ich finde zum Beispiel auch irgendwie, ich bin halt so jemand, ich finde auch Wuschel süß.
Aber ich werde dir noch Sachen über Bleep heute erzählen.
Die ich schon längst weiß, aber ich...
Nachdem du vielleicht... Hä? Bleep hat sein ganzes Leben an Leichen rumgeschnüffelt.
Aber nicht gegessen.
Er hat die safe hat er die angeschleckt.
Aber mein Hund wird das ja nicht tun. Außer ich,
er wollte die halt essen, ne? Dennis hat geschrieben, dass er die essen wollte. Und er war so, nee, das kann ich nicht verantworten. Und Bleep war so richtig so, I'm ready.
Oh mein Gott.
Und da wirst du halt jedes Mal, weißt du, jedes Mal, wenn du deinem Hund so einen Knochen hinwirfst, ne? Und er so total aufgeregt drauf zurennt, bist du so, scheiße, ist doch ein kleiner Dennis Nielsen da drin. Und dann kommen wir jetzt mal zu dem Mann, über den wir schon die ganze Zeit reden. Für mich, also mittlerweile mit einer der verrücktesten Serienmörder. Ich finde, der fällt so ein bisschen in die Schiene von Ed Gein.
Mhm.
Also der Herr, der aus Menschen Möbel gebastelt hat.
Ja. Nur, dass er sich Mitbewohner und Lebensgefährten daraus gebastelt hat. Für eine gewisse Zeit, weil so lange halten die natürlich nicht.
Ich kann halt bei diesem Fall nur noch den Kopf schütteln. Aber machen wir mal weiter.
Wollen wir noch mal kurz Leute abholen, die aus irgendeinem Grund trotzdem in Teil 2 einsteigen? Das geht, Leute. Ihr müsst nicht Teil 1 anhören. Würden wir euch empfehlen, weil da wird es auch noch mal ein bisschen crazy. Aber wir kriegen es schon auf die Reihe. Und zwar...
Oder Leute halt, die nebenbei was anderes machen. Uns hat übrigens neulich jemand geschrieben, dass er keinen Sex zu uns hatte, aber rumgemacht hat. Also wenn ihr in der ersten Folge rumgemacht habt, empfehlen wir euch nicht für die Folge jetzt. Aber wir geben euch, wir holen euch ab. Komm, Leo, komm.
Ja, komm. Also, wenn ihr zu beschäftigt wart mit anderen Dingen, dann nochmal kurz die Zusammenfassung. Also, wir reden über Dennis Nielsen, ein Mann, der mittlerweile einen Mord begangen hat. Also, wir sind quasi ein Mord tief drin in der Geschichte. Und diese Leiche hat er ganze 8 Monate als seinen Mitbewohner gehalten. Das hört sich absolut absurd an, ist es auch. Und er hat nicht nur das getan, er wird auch jetzt viele, viele weitere verrückte Dinge tun. Dennis Nielsen wird als der zweitgrößte Serienmörder nach Jack the Ripper angesehen. Und letztes Mal haben wir darüber gesprochen, wie einige Dinge in seiner Vergangenheit dazu geführt haben, dass er so ein bisschen Liebe und Tod verknüpft. Allerdings muss man zu allen Dingen sagen, es gibt ein übrigens doch nicht 4000 Seiten, sondern 6000 Seiten lange Autobiografie von ihm selbst geschrieben, die eigentlich nur dazu da ist, dass er sich darstellen möchte als der unfassbar tolle Poet und auch rechtfertigen möchte, warum er so solche Dinge tut.
Vielleicht ist die einzige Rechtfertigung, die wir ihm geben, dass er eventuell mit Jack the Ripper verwandt war.
Ja.
Aber gut.
Und einen Mördergen hatte und dafür kann er wirklich nichts.
Nein, ach, der arme Junge, ne? Aber wir haben die Folge eigentlich geendet, weil Dennis hat gesagt, der Grund, warum ich immer morde, ist, weil ich immer super betrunken bin. Und dementsprechend höre ich jetzt einfach auf zu trinken und damit auf zu morden.
Genau.
Also damit wäre es ja eine kurze Folge jetzt für uns. Nämlich einfach so, ja gut, dann hat er aufgehört, wurde überführt, bla bla bla.
Mhm.
So ist es aber leider nicht. Es kommen nämlich noch 5 weitere Jahre, in denen Dennis frei rumläuft und leider auch noch ein paar mehr Leute ermordet.
Er hat ja aus seiner Aktion einigermaßen gelernt und sagt also, okay, ich höre jetzt auf zu trinken, aber nicht komplett, nur noch in Maßen. Also er ist so richtig so everything in moderation. Manchmal geht es noch und manchmal gibt's halt eventuell ein Missgeschick, wo ich jemanden noch töte, aber ich werde mich jetzt nicht mehr komplett betrinken.
Ich finde das so krass, ne?
Ja, wenn man aufwacht nach einer Partynacht und so ist so, oh fuck, ich habe mein ganzes Geld ausgegeben, ich habe meine Freundin betrogen und ich habe irgendwie auch noch einen Hund gekauft, plötzlich. So, dann wäre es ein Moment, wo man sagen könnte, versuch es nicht in Maßen, hör einfach komplett auf. Und er entscheidet diesen Punkt noch nicht mal, nachdem man eine Leiche bei sich in der Wohnung hat.
Ja, also ich denke mir so, okay, wenn, ich weiß nicht, ich finde es, also ich finde es so krass, dass du sagst, ja, wenn ich trinke, morde ich. Und dann sagst du nicht, okay, ja scheiße, dann höre ich halt auf zu trinken, sondern sagst du so, Ja. Ja gut, man will ja auch den Spaß nicht verpassen. Also 2 Gläser am Abend und danach vielleicht noch ein drittes und dann schaue ich mal. Aber eigentlich müsste ich dann noch nicht betrunken sein. Ich denke mir so, Dude, das ist nicht eine Möglichkeit, wo du sagst, okay, ich schau mal, ich mach's mal ein bisschen langsam heute.
Eigentlich, also spätestens, wenn ihr einen fremden Körper bei euch liegen habt, also der tot ist, nicht lebendig, nach einem One-Night-Stand, dann spätestens dann. Also, wie man sich denken kann, hält diese neue meditative Erkenntnis, alles in Maßen, nicht für immer an, sondern ganze 2 Monate. 2 Monate ist alles einigermaßen unter Kontrolle bei ihm, aber dann fühlt sich Dennis wieder sehr, sehr einsam.
Aber jetzt trifft Dennis einen Mann, nämlich Andrew Ho, der ihm erstmal diese Einsamkeit wieder nimmt. Er trifft ihn in einer Bar und er nimmt ihn mit nach Hause. Und nach so ein paar Drinks, die zwei miteinander getrunken haben.
Sich wieder gönnen, ja. Rum and Coke.
Geht's auf einmal um Bondage. Und jetzt wird's ein bisschen weird, ne? Weil die sprechen über Fesseln und dass sie das beide ganz gut finden und so. Und Dennis holt dann aber wirklich sofort die Fesseln raus und ist so, okay, dann fessel ich dich jetzt sofort. Mhm. Und Andrew sagt so, ja, das ging halt echt ziemlich fix dann auf einmal. Und da wäre auch so der Moment, wo ich mir dann Sorgen machen würde.
Ja, wenn ihr beide das mögt, dann go for it. Aber wenn eine Person ein bisschen zu enthusiastisch drauf ist.
Das Ding ist halt so, stell dir vor, wir beide reden drüber und sind so, ja, also fände ich schon nicht schlecht. Und dann holt so jemand einfach so die Fesseln raus und so, ja, wollen wir jetzt anfangen? So die ganze Zeit drauf gesessen. Ja. Und Dennis fängt dann auch sofort an, Andrew ans Bett zu fesseln. Aber als er dann Andrew mit einer Krawatte würgen will, kriegt er richtig Panik. Er fängt an zu schreien und kann sich schließlich auch befreien. Und Andrew sagt im Nachhinein, sobald er Dennis Blick gesehen hat, als er ins Schlafzimmer kam mit dieser Krawatte, wusste er, das ist kein Spaß mehr.
Ja. Boah, ich stell's mir ganz schön gruselig vor. Er ist noch so, yeah, du sexy Beast, ich fessel dich jetzt. Und dann eine Sekunde später kommt er so rein mit so einem richtig verstörenden Gesichtsausdruck und einer Krawatte in der Hand und so.
Und du bist so, okay, die Rollenspiele sind vorbei.
Und vor allem ist es ja auch so, dass Dennis ein riesengroßer Musikfan war, worüber wir ja schon letzte Folge gesprochen haben. Und er braucht immer den passenden Song auch zum Morden. Und das heißt, wahrscheinlich lief in solchen Momenten teilweise, also das ist jetzt kein Scherz, teilweise liefen in solchen Momenten irgendwelche Theme-Songs von The Exorcist oder so. Mhm. Also von originalen Horrorfilmen lief die Titelmusik. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist wie im Film und auch Dennis hat ja immer selber gesagt, mein Leben ist irgendwie wie ein Film. Es geht so ein bisschen an mir vorbei, meine Hände machen das, aber es ist alles wie ein Film.
Aber Andrew hat es geschafft, sich zu befreien und er konnte tatsächlich fliehen und ist dann auch direkt zur Polizei gegangen und hat Anzeige erstattet und hat gesagt, okay, der Typ wollte irgendwas Schlimmes machen. Die Polizei geht dann zu Dennis, aber Dennis sagt, ja, der junge Student wollte mich halt ausrauben so und dann habe ich mich gewehrt. Und jetzt haltet euch alle fest, die Polizei glaubt Dennis. Und sie glaubt, dass dieses Bondage halt einvernehmlich war.
Mhm. Liegt an 2 Gründen. Einmal, weil beide eben schwul sind und die Polizei in sich ist so, jupp, euer Ding, das macht ihr doch gerne. Und dann andererseits war Dennis ja auch selbst schon mal Polizist. Und ich glaube, man ist bei Kollegen immer noch ein bisschen, ja, man lässt da vielleicht mal ein bisschen mehr durchgehen, kann ich mir so vorstellen.
Ja, und Dennis hat halt Dennis hat halt sehr seriös gewirkt auf die Polizisten. Mhm. Dennis sagt später, der Grund, warum es gescheitert ist, also warum er Andrew nicht töten konnte, ist, weil er zu nüchtern war.
Auch ein Satz, den du nicht in Verbindung bringen möchtest mit einem Mord.
Ja, und er sagt dann, Zitat, er hatte nicht die unbegrenzte, unmoralische Kraft.
Hat sich an wie so Star Wars. Ja. Die Kraft war nicht mit mir, ich konnte es nicht zu Ende führen.
Und es klingt so, als wäre so Alkohol für ihn so ein Zaubertrank, so, damit kann ich
morden.
Ist
es gewissermaßen ja auch irgendwie, oder? Ja. Also ist es für Dennis ja so, für andere Menschen ist es so, auf Dinnerpartys genehmigt man sich so ein bisschen mehr Wein, damit man bessere Witze erzählt, ein bisschen lockerer ist. Und für Dennis ist es so, boah, wenn er nicht genau das Level hat, dann kann er halt nicht so gut morden, dann geht es eben nicht.
Ja, und wenn absurd nicht die richtige Musik läuft, das ist auch nochmal ein Ding.
Es sind echt so 2 Faktoren. Andere tanzen an dem Level, Dennis mordet. Das muss man sich immer im Kopf halten.
Am 3. Dezember 1879 trifft Dennis dann den 23-jährigen Kenneth Ockenden. Kenneth ist ein 23-jähriger College-Student aus Kanada und ist eigentlich gerade nur zu Besuch, weil der kommt, wie gesagt, aus Kanada und er besucht gerade Verwandte in England. die beiden freunden sich dann ziemlich schnell an, beziehungsweise treffen sich in der Bar und Dennis labert ihn wieder voll und sagt dann so, hey, soll ich dir nicht noch ein paar Sehenswürdigkeiten zeigen, bevor du wieder abreist?
Und man denkt sich in solchen Situationen ja oft so, geil, kostenloser Touri-Guide, mach ich mal. Ich habe früher halt dieses Couchsurfing mega viel gemacht. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist das absolut geisteskrank gewesen, ne? Wirklich.
Wenn halt so Leute wie Dennis irgendwie rumlaufen, ja, auf
jeden Fall. Ich war mal, also jetzt eine kurze Side-Story, ne? Ich war einmal auf so einem Katamaran in Australien mit meiner besten Freundin. Und wir haben da so ein bisschen, also wir dachten uns so, geil, kostenloses Schiff, kostenlose Logis und alles. Und dann, das war halt so ein Typ, der uns gehostet hat. Und dann meinte er irgendwann so, ja, wollen wir noch einen Film gucken? Und der war immer schon creepy, bis dahin schon creepy. Und dann waren wir so, okay, komm, nach dem Film hauen wir ab so ein bisschen. Wir haben schon so ein ungutes Gefühl gehabt. Und dann zeigt er uns gerade den Film, musste aber noch irgendwas holen und wir sehen auf diesem Desktop, also es war auf dem Laptop, ganz viele Ordner und einer hieß Female Couchsurfers. Und wir klicken drauf und es sind original nur Fotos, die er von Brüsten und Ärschen gemacht hat.
Aha. Oh mein Gott.
Er hat auch immer so, und das Krasseste ist, ich habe mal im Studium jemanden kennengelernt, die war auch bei dem auf dem Katamaran in Australien. Das heißt, der war wirklich so richtig so, kommt alle zu mir.
Aber hat er die gemacht, als die geschlafen haben?
Nee, er hat immer Surfbretter ausgeliehen. Also war immer so, bei mir könnt ihr auf dem Schiff wohnen und surfen. Ich habe mega viele Surfbretter.
Und dann war da eine Kamera dran?
Nee, dann hat er sich halt am Strand meistens aufgestellt, rangezoomt und dann ganz, ganz tolle Fotos gemacht.
Hä, und seid ihr dann abgehauen?
Ja, natürlich. Wir sind sofort runter. Wir haben auch direkt den gesperrt und gemeldet und alles, ne? Also.
Boah. Leute, ganz im Ernst, ne? Das muss man halt einfach sagen. Ich habe früher, ja, ich war gerade so, die Story habe ich noch nie gehört. Ich habe früher mal über meine Mama gelacht, die so war so, ey, ganz im Ernst, das kannst du nicht machen, so Couchsurfing und sowas. Und ja, zu 99% läuft alles super und voll cool, man lernt nette Leute kennen.
Nee, ich würde diese Prozentzahl sehr viel geringer ansetzen.
Ja, es gibt einfach zu viel Creeps da draußen, die sind so richtig so,
solche Creeps schon.
Das ist mein Territorium.
Okay, zurück zu anderen merkwürdigen Typen, die ganz sicher auf Couchsurfing unterwegs wären.
Ja, das ist nämlich genau die Methode, die Dennis halt angewendet hat. Er hat dann gesagt, ja, du kannst auch noch zu mir kommen, kannst auch in der Nacht pennen. Er hat sowieso er hat allen Leuten immer einfach angeboten, bei ihm zu pennen. Das muss man auch sagen, die meisten Männer, die Dennis umgebracht haben, die waren gar nicht zum Beispiel auch homosexuell und wollten was mit ihm haben, sondern viele haben auch einfach irgendwie so die Möglichkeit so von, du kannst noch bei mir was trinken und du kannst auch pennen. So.
Ja, waren halt solche Leute wie ich, ne? Also, Leute, da gab es ja noch kein Couchsurfing, sondern es gab einen Dennis Nielsen. Ja, also ich glaube, die Hälfte sogar war einfach nur aus eben diesen Gründen da und nicht, weil er sie verführt hat oder sowas. Also mehr als die Hälfte war nicht schwul und wurde nicht, also war nicht einvernehmlich quasi sexuell dort.
Und dann gibt es aber so einen Satz, wo vielleicht bei Kenneth die Alarmglocken hätten läuten können. Und zwar sagt Dennis zu ihm, komm zu mir nach Hause, weil ich zeig dir meine Killer-Plattensammlung.
Ja.
Ich finde, das ist halt schon so ein Joke in sich. Wow, wirklich?
Mhm. Wahrscheinlich hat er so richtig sich so innen drinnen abgelacht, so, Killer, weil ich bin Killer.
Ja,
aber es ist ja eh so, dass bei Kenneth eigentlich alles etwas anders war, weil tatsächlich nach Kenneth als einziger von Dennis Opfern gesucht wurde. Mhm. Also der Rest war oft drogenabhängig oder irgendwie obdachlos, rebellisch, ne, in irgendwelchen Szenen unterwegs, wo man nicht gerade viel nachfragt, wenn eine Person verschwindet. Bei Kenneth ist es alles sehr anders, weil er einflussreiche Eltern in Kanada hat. Ich glaube sogar, der Papa ist politisch aktiv gewesen und die haben intensiv nach ihm gesucht. Deswegen, ja, beschleicht Dennis ja auch ein etwas anderes Gefühl in der ganzen Sache.
Aber was das Ding ist, dass Dennis Kenneth richtig gerne mag. Das erste Mal nach Twinkle hat er wieder das Gefühl, er hat den Mann fürs Leben gefunden und er nimmt ihn damit nach Hause. Er macht ihm erst irgendwie Grilled Cheese, kümmert sich um ihn. Und dann sagt Kenneth, ja, ich muss morgen zurückfliegen nach Kanada. Ist voll schön mit dir, aber ich muss morgen wieder nach Kanada. Und Dennis ist so komplett enttäuscht. Er dachte, Kenneth bleibt bei ihm.
Vor allem ist ja auch bald wieder Weihnachten.
Ja, sie feiern Weihnachten, Neujahr zusammen. Und dann fällt ihm ein, okay, ich kann ihn nicht gehen lassen. Ich brauche Kenneth hier. Ich liebe diesen Mann. Und aufgrund dessen sagt er, hey, hör dir doch mal mein Lieblingsalbum an. Und dieses Lieblingsalbum ist das London Symphony Rock Cover Classic Album. Und so, Kenneth sagt jetzt gar nichts und Dennis macht einfach den Song an. dann sagt er, hey, du musst den aber mit Kopfhörern hören. Und das ist so, also vielleicht bin ich auch ein bisschen durch diesen Fall beeinflusst, ne?
Ja, er sagt halt, du musst ihn mit Kopfhörern hören, weil sonst verpasst du irgendwas da drin und du genießt ihn nicht genug.
Hey, ganz im Ernst, man kann den Song auch ohne Kopfhörern hören. Aber okay, hiernach würde ich immer sagen, hör es einfach nicht mit Kopfhörern.
Auch wenn es dein Freund ist, oder
ja,
ich?
Ja.
Aber also ich muss sagen, also ich bin auch ein bisschen so, wenn ich euch was zeige, bin ich auch immer so, bitte hört das jetzt richtig laut auf Kopfhörern, weil sonst ist der Bass einfach nicht so geil an der Stelle.
Aber der Grund, warum Dennis will, dass Kenneth das mit Kopfhörern hört, ist nicht der Bass, sondern weil Kenneth dann nichts mitbekommt. Und also Kenneth sitzt jetzt auf dem Sessel, hört mit Kopfhörern diesen Song, der geht
irgendwie
so
super schön.
Also es ist so richtig so, du denkst so, oh Gott. Und Dennis steht einfach hinter ihm, beobachtet ihn. Und dann nimmt er auf einmal die Kopfhörer, wickelt sie um seinen Hals, fängt an, Kenneth damit zu erwürgen und schreit einfach nur, lass mich auch die Musik hören! Und tatsächlich zieht er dann die Kopfhörer raus und erwürgt weiter Kenneth mit diesen Kopfhörern, während der Song immer noch läuft.
Übrigens, den Song haben wir auch ab sofort in der neuen Playlist drin, also die Dennis Nielsen Song Playlist auf Instagram, weil wir hier GEMA-mäßig das jetzt nicht abspielen können. Und zwar ist das Hooked on Classic vom Philharmonica Orchestra. Und ich muss sagen, das ist schon wieder ein geiler Song.
Aber ich kann diese ganzen Songs nicht mehr gut finden, weil tatsächlich war das bei Dennis so, dass er Killer-Songs hatte. Mhm. Also er hatte wirklich Songs.
Pump-Up-Songs.
Pump-Up-Songs, mit denen er töten konnte. Und er hat auch im Nachhinein gesagt, wenn nicht die richtige Musik läuft, konnte er nicht töten. Und da denke ich mir jetzt so, ich hätte so gern seine Playlist mal so verändert und wäre so reingegangen, er wäre so ein bisschen so, ah, Ed Sheeran oder so. Let Her Go von Passenger, so. Only know you love her when you let her go. Und dann so ist er so, ah, okay, komm hier.
So ein Spotify-Algorithmus nur für Dennis Nielsen. So, ja. Das sind Songs, mit denen du nicht mehr morden möchtest.
Ja, genau.
Hör doch jetzt mal rein. Die neue Playlist von Spotify.
Immer so, is it too late now to say sorry?
Ja, Dennis, yes it is.
So richtig so. Das wäre in guter Art und Weise gewesen, Dennis das Morden so richtig zu versauen.
Allerdings, ich glaube, der hat nicht drauf gehört und ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn es damals schon diesen einen Song gegeben hätte, Pump Up the Jam, wäre der so safe an bei Dennis.
Ja, wahrscheinlich.
Obwohl er sich, also
Psycho Killer wäre auch wirklich
ganz,
weit
ganz
oben
sicher,
gewesen.
Ganz, ganz sicher. Er hat sich wirklich auch so Songs rausgesucht, die, also man assoziiert wirklich Madness. Man assoziiert mit denen kompletten Wahnsinn. Es sind immer irgendwelche Klassik-Remixe, die irgendwie so mit einer komplett verrückten Geige.
Wie gesagt, perfekte Songs für Horrorfilme eigentlich. Kenneth liegt jetzt tot und leblos auf dem Boden und was Dennis jetzt macht, ist, er setzt sich auf diesen Stuhl, wo zuerst Kenneth drauf saß, schenkt sich einen Rum und Cola ein und steckt sich die Kopfhörer, also die Mordwaffe, in die Ohren und hört sich alle Songs nochmal an, die er vorher mit Kenneth zusammengehört hat.
Boah.
Dann trinkt er sein Glas in Ruhe aus, schaut dabei auf die Leiche von Kenneth und als er ausgetrunken hat, zieht er Kenneth aus, bringt ihn ins Badezimmer und fängt an, ihn zu waschen.
Ja, und auch das könnte alles eine Szene in einem Horrorfilm sein, aber war die Realität. Ab nun etabliert sich zwischen Kenneth und Dennis eine Art routiniertes Zusammenleben. Also er entwickelt so einen richtigen Alltag mit dieser Leiche. Ich finde es immer noch so absurd zu sagen, aber es ist einfach wirklich eine Routine mittlerweile. Er steht nämlich die Tage nun auf, geht zur Arbeit und lässt die Leiche in der Zeit in der Wohnung zurück. Er kümmert sich um die Leiche, er wäscht sie, er zieht Kenneth frische Unterhosen an, er gibt ihm zieht ihm neue Klamotten an, rasiert ihn, trägt Make-up auf und möchte so ein bisschen diese blauen Flecken verdecken. Er sprüht ihn mit Parfüm an, damit er gut riecht. Und er legt sich vor allem immer wieder ins Bett neben Kenneth und schläft neben dem toten Kenneth ein.
Und das Verrückteste ist auch, also er drapiert diese Leiche schon so richtig, ne? Er setzt die in der Küche hin. Wenn er dann nach Hause kommt, ist er so, oh Schatz, dass du den ganzen Tag auf mich gewartet hast.
Oh, hi. Hast du schon alles gedeckt hier? Oh, super, Kenneth, so freundlich.
Manchmal sperrt er die ja auch in den Schrank ein.
Ach, er macht so viele
und dann Sachen. Und dann macht er so den Schrank auf und die springt ihm so entgegen. Und er ist so, oh, du hier? Oh, hey, Überraschung.
versucht wirklich, sich so selbst zu überraschen. Und dann ist er richtig froh, wenn er kurz vergessen hat, so, ja, da könnte eine Leiche in meinem Kleiderschrank sein. Und macht die auf und ist so,
ha! Wie so ein Adventskalender für Serienmörder.
Total, der Adventskalender. Oh. Eine neue Produktidee von Dylan Leo. Er posiert die Leiche in verschiedenen Outfits und in verschiedenen Stellungen und das alles hält er auf seiner Polaroid-Kamera fest.
Das ist, glaube ich, übrigens die Nummer 1 Kamera für Serienmörder. Das ist ja die einzige Kamera, du kannst ja nicht mit einer normalen Kamera Fotos machen und die zum Entwickeln bringen.
Genau, ja, stimmt.
Vielleicht wurde die erfunden für Serienmörder. Und dann kam 2020, beziehungsweise 2018, 19 und die ganzen Influencer, Instagirls waren so, nein, we take it.
Entwickelt für Serienmörder, übernommen von Influencern.
Eine Doku von Arte.
Er hat außerdem gesagt, und das ist jetzt ein Originalzitat aus seiner Biografie, ich lasse den Körper noch besser aussehen als vorher. Ich wickel ihn in Frischhaltefolie. Mhm. Und das sieht man auch daran, dass er nun immer wieder neben der Leiche masturbiert und Oralsex mit ihr hat. Mhm. Er sagt aber auch, er hatte, und da muss man Dennis nochmal hier Credits geben, er hatte keinen Geschlechtsverkehr mit der Leiche. Mhm. Ne? Also er ist so ein bisschen so, also so weit gehe ich dann auch nicht.
Ja, aber weil er sie nicht zerstören will. Mhm. Also ich glaube, er hätte Geschlechtsverkehr gehabt, wenn dann nicht irgendwie die Leiche auseinandergebrochen wäre.
Tatsächlich sagt er, die ist schon zu perfekt und wenn ich mich darüber jetzt hermache, dann würde ich vielleicht den Körper zerstören.
Er reibt sich halt zwischen den Beinen. Ja. Das finde ich noch redlich, ja. Also okay. Zwischen den Beinen der Leiche.
Nein, stopp. Vorm Schlafen gehen wickelt er Kenneths Leiche, es wird nicht besser, wickelt er Kenneths Leiche mit sich in die Bettdecke ein und jetzt kommt's, er sagt zu dieser Leiche, good night, sleep well und schläft
love
dann ein.
You.
You're so beautiful.
Er legt sich auch teilweise den Arm so um von der Leiche, also als ob er so in dem Arm Löffelchen Stellung einschlafen würde.
Ich frage mich, gab es denn da keine Sexpuppen in der Zeit?
Das tut nicht das gleiche Ding. Und was er ja auch macht, also er behandelt wirklich Kenneth wie einen Partner, ne? Er setzt sich ihm gegenüber, isst ihm gegenüber, also sozusagen, dass sie zusammen essen. Dann erzählt er ihm von seinem Tag, sagt immer so, also heute bei der Arbeit war es ganz verrückt. Ach was, du antwortest nichts? Ja, er macht Komplimente, lobt ihn für sein Aussehen. Es ist irgendwie alles wirklich sehr absurd.
You're so white and so without blood, it's so hot to me. You bloody beautiful thing. Ja, das war eine Imitation eines nicht erfolgreichen schottischen
Akzents. Ja, ich glaube auch.
Was jedoch passiert ist, dass eine Vermisstenmeldung eingeht und Dennis nun auch im TV mitbekommt, dass über Kenneth berichtet wird. Und es macht ihm Angst, muss man sagen. Also er hat aber dann eine Methode, um damit klarzukommen. Für ihn ist nämlich ab dem Moment, wo er Kenneth bei sich in der Wohnung hat, Kenneth nicht mehr der alte Kenneth. Es ist sein Kenneth jetzt. Und der im Fernsehen als vermisst gemeldet wird und über den Berichte laufen, das ist ein anderer Mensch. Er sagt sogar, und das ist jetzt auch wieder ein Zitat von ihm selbst, es waren diese zwei gegensätzliche Dinge. Meine Macht und seine Passivität. Desto passiver er war, desto mächtiger wurde ich. Er hat nun quasi diesen Besitz über diese Leiche und alles, was vorher war, ist nicht mehr für ihn relevant. Es geht sogar so weit, dass er Kenneths Leiche neben sich aufs Sofa setzt und dann zusammen mit der Leiche die Vermisstenmeldung anschaut. Und er dann so ist so, ha, that's your old you, your older ego, look there.
Ja, es ist komplett verrückt, wirklich. Ich kann nur den Kopf schütteln. Es geht gar nicht anders.
Nach ein paar Wochen fängt die Leiche dann an zu verrotten. Da haben wir schon drüber gesprochen. Es ist ein Problem, dass eben auch dieser Geruch in der Wohnung nun existiert. Dennis hat aber ja schon die Lösung. Er weiß ja, er hat es ja schon mal gemacht. Mhm. Unter meinen Fußbodendielen, da ist noch ein bisschen Platz.
Aber man muss sagen, also das ist halt schon so bei Dennis, wenn die Leiche richtig anfängt zu verrotten, dann packt er sie halt weg.
Ja, aber das ist erst nach ein paar Monaten, ne?
Ja.
So,
ja.
Die nächsten Monate wird Kenneths Leiche erstmal noch unterm Fußboden entsorgt. Und er macht noch was anderes. Und das ist auch eher so ein Ritual, um damit abzuschließen. Er zerstört alle Schallplatten, die die beiden gemeinsam gehört haben, mit einer Schaufel im Garten. Und das war so ein bisschen seine Art und Weise, sich von der Leiche zu verabschieden, also von Kenneth zu verabschieden, weil dadurch, dass er nun unter den Dielen liegt, ist er ja nicht mehr zugänglich für Dennis und deswegen muss er jetzt irgendwie mit dieser Zeit kurz abschließen. Dann gibt's aber einen Moment, wo er tatsächlich getriggert wird. Und zwar ist das seine eigene Arbeitsweihnachtsfeier. Da ist Dennis als Musikverantwortlicher dafür da, die Playlist zu machen. Was eine merkwürdige Wahl ist an DJ.
Vielleicht hatten die alle einen komischen Musikgeschmack damals. Aber Dennis hat halt diese Playlist ja gemacht, als Kenneth noch als Leiche bei ihm oben war und er noch nicht mit ihr abgeschlossen hat. Deswegen sind auch alle Songs von ihm und Kenneth drauf.
Genau, das hat er vergessen. Er ist auf der Weihnachtsfeier, hat vergessen, dass da auch noch der crazy Classic Song Hooked on Classics drauf ist. Und er ist dann so, ja, macht sich eine gute Zeit, nippt an seinem Rum Cola und plötzlich hört er, wie der Song gespielt wird, dreht komplett durch, Dennis schmeißt sein Glas hin, setzt sich ins Auto und rast nach Hause. Zu Hause angekommen, legt er sich erstmal ins Bett, um irgendwie runterzukommen, aber er kann nicht schlafen. In seinem Kopf drehen seine Gedanken durch. Deswegen schreit er und springt hoch und geht ins Wohnzimmer, da wo die Dielen sind, und schreit quasi den Fußboden an und sagt: Okay, wenn du die Musik hören willst, dann komm doch verdammt noch mal raus und hör sie dir an.
So. Oh mein Gott.
Geht natürlich nicht. Deswegen holt er Kenneths Leiche unter dem Fußboden hervor, setzt ihn in einen Sessel und macht sich Rum und Cola, zieht sich komplett aus und setzt sich nackt daneben und weint.
Er ist so richtig so, er ist wieder so richtig im Leiden, ne? Er ist so richtig so, warum tust du mir das an?
Ich wollte eigentlich nur eine gute Party haben und dann hast du dafür gesorgt, dass ich mich an dich erinnert habe und du bist ja nicht mehr verfügbar für mich und du hast den Song gespielt.
Oh. Kenneth fängt dann aber an zu verwesen. Er wird wieder zurück unter die Fußbodendielen gepackt. Und jetzt ist erstmal Dennis wieder einsam. Er braucht wieder mehr Opfer. Und das erste Opfer, das nach Kenneth folgt, ist ein 16-jähriger Teenager, nämlich Martin Duffey. Er sucht jetzt seine Opfer ganz gezielt danach aus, dass sie halt bedürftig sind und dass sie Hilfe brauchen und dass er sagt, ja, ja, komm, kannst bei mir pennen. Daraufhin kriegt er auch einen neuen Spitznamen, nämlich The Kindly Killer, also der freundliche Killer. Finde ich aber irgendwie keinen passenden Spitznamen für ihn. Also ja, er ist erst nett, aber dann halt...
Ich würde eher sagen so The Stinky Smelly.
Ja, The Stinky One, so nennen wir ihn jetzt einfach. Man muss sagen... Bei Dennis ist es halt so, ihm ist ziemlich egal, wer die Leute im wahren Leben waren, ne? Also wie alt sie sind oder was die für einen Ruf hatten, was die machen. Ihm ist ja eigentlich nur wichtig, was er dann aus ihnen macht, wenn sie tot sind. Also deswegen verkleidet er sie ja auch und so. Dementsprechend hat er jetzt auch ein Beuteschema, was ja, würde ich sagen, schon fast Wendler-Verhältnisse sind. Also er ist relativ alt und...
Dass sich das auch so als ganz normaler Begriff etabliert hat bei uns in der Gesellschaft.
Ja. Ja, selbst schon, lieber Wendler. Der Martin Duffey, also der 16-jährige Teenager, wird dann knapp 5 Monate nach Kenneth ermordet und wird ziemlich schnell aber in das gleiche Grab gelegt, nämlich unter die Fußbodendielen. Man muss sich jetzt vorstellen, ne, es sind 5 Monate vergangen. In diesen 5 Monaten liegt da die ganze Zeit eine Leiche und verwest vor sich hin. Dennis hat so ein bisschen, um das zu retten, so Deo-Sticks, Raumduft dahin gepackt.
Ja, er hat sogar ein paar Deos halt aufgemacht, sodass die Flüssigkeit rauskommen kann und das dann in die Leichen gepackt, also in den Körper.
Trotzdem verwest das halt wie verrückt.
Ja, das hält nichts auf. Keine Maden machen Stopp wegen Geruch.
Und wir müssen uns halt kurz vorstellen, ne? Dennis lebt in einem Mehrfamilienapartment. Also da sind viele Leute. Das ist so ein richtig so wie so ein Wohnhaus heute. Und die Leute merken natürlich was, ne? Also da war auch schon ein Typ, der da mal gesagt hat so, hä, Dennis, irgendwie riecht es so komisch. Kommt es nicht vielleicht aus deinem Apartment? Er so, nee, das ist das Gebäude. Ab August 1979 dreht Dennis dann komplett durch.
Dann erst, ne? Davor war es doch alles in Maßen.
Voll in Maßen. Nein, aber du musst dir vorstellen, er ermordet jetzt 5 weitere Männer innerhalb von nur 3 Monaten. Also ist schon ganz schöner...
Ja, also er ist ein bisschen jetzt, man würde sagen, so Berserker-Mode irgendwie, aber das wäre ja auch, wenn er sich so gehen lässt. Das ist ja nicht so ganz der Fall. Er ist einfach in so einem Modus angekommen.
Er hat halt eine Routine jetzt. Er weiß genau, wie er vorgehen muss.
Er weiß, was er möchte, er weiß, wie er es kriegt und was er sagen muss, welche Jokes er wahrscheinlich machen muss. Mhm. Wahrscheinlich hat er so richtige Mörder-Jokes schon drauf, um Leute anzugehen.
Oh. Und das Schlimme ist vor allem, und das finde ich nochmal so, damit verachte ich Dennis irgendwie noch mehr, er kann sich noch nicht mal die Namen der Opfer merken. Also von diesen 5 Männern konnte nur einer identifiziert werden, weil Dennis sonst war so, ja, also war mir halt scheißegal, wie die hießen. Ich habe die irgendwie Skinhead, ich habe sie Hippie genannt. Und das ist auch so, respektloser geht's halt nicht so, ne? Und Dennis geht jetzt bei den Leichen genauso vor wie mit den anderen. Also er hat die immer wieder ein bisschen oben, kümmert sich um die und so weiter und so fort. Es gibt aber kurze Momente, wo Dennis so ein bisschen zur Vernunft kommt.
Ganz kurze Momente.
Ja, ganz kurze Momente. Zum Beispiel hat er es einmal, da wacht er in den Armen von einer dieser Leichen auf und sagt dann so, this is ridiculous.
Ja.
Ridiculous. Also das ist doch absolut lächerlich. Ja, Dennis, ja. Da würde ich dir ausnahmsweise einfach mal zustimmen. Das ist aber nicht nur lächerlich, das ist halt einfach kompletter Wahnsinn. Dennis macht sowieso so ein paar sehr geile Aussagen.
Ja, er, wie wir haben ja schon gesagt, Dennis sieht sehr viel nicht ein und Dennis sieht auch einfach nicht seine Taten ein. Mm-mm. Er sagt nämlich nicht über sich selbst, dass er halt vielleicht ein Monster ist oder zumindest ein Mörder oder zumindest moralisch nicht gerade ein guter Mensch. Das sagt er alles nicht. Er bezeichnet sich selbst als total unvernünftig.
Ja, und ich denke mir so, es ist unvernünftig, wenn wir vor 6 Uhr trinken. Aber wir müssen ja auch eine Podcast-Aufnahme machen. Und es ist vielleicht unvernünftig, wenn ihr jetzt den ganzen Tag nur Mord auf Ex gehört habt und nicht gearbeitet habt oder für die
Aber
Uni gelernt habt.
Aber auch das ist okay.
Auch das ist okay. Aber es ist nicht unvernünftig, wenn du halt irgendwie mehrere Männer ermordest.
Wenn du in den Armen einer Leiche aufwachen solltest, dann hat das leider nicht so viel mit unvernünftig zu tun.
Das ist halt nicht so, er tut so, als wäre das so komplett normal. So, ach ja, ist ein bisschen, und da war ich mal ein bisschen wild drauf.
Ich bin halt ein bisschen crazy unterwegs.
Und man muss sich vorstellen, es sind jetzt echt viele Leichen, ne? Also er hat ja jetzt 5 Leute noch weiter umgebracht, plus Martin Duffy, also hat er 6 Personen unter seinen Dielen liegen. Und jetzt wird's richtig, richtig eklig. Es ist nämlich Sommer.
Oh Gott.
Und die Leichen ziehen Madenfliegen an. Und diese Maden und Fliegen fangen halt auch an zu larven in den Leichen. Und Dennis denkt sich so, okay, bisschen kacke. Und aufgrund dessen fängt er halt an, morgens und abends Insektenspray zu sprühen. Aber das bringt absolut nichts. Sein ganzes Apartment ist so ein Gewächshaus geworden. Gott. Er überlegt jetzt, was soll er mit den Leichen machen? Und jetzt kommt halt diese sensationelle Idee, gebe ich meinem kleinen Hund doch einfach 7 ausgewachsene Männer zum Essen.
Die komplett nicht mehr
voller Tiere sind.
Die nicht einen Hund essen sollte.
Und diese Erkenntnis hat er dann zum Glück. Er denkt so, okay, wenn ich das Baby krank wird. Und aufgrund dessen gibt er ihm nicht die Leichen zu essen.
Ja, man würde denken, er hätte es gemacht, aber
Nee. Aber er nimmt, blieb was weg. Also beziehungsweise man kann jetzt überlegen, ob er da vielleicht schon vorher geplant hat. Er hat nämlich, als er noch mit Twinkle zusammen gewohnt hat, hat er eine riesige Hundehütte für diesen kleinen Blieb gebaut, wo man sich auch denkt, vielleicht braucht er nicht so eine große
also
Hundehütte.
Dennis, die Hundehütte ist ja größer als sein eigenes Haus. Warum?
Und der Grund warum ist, dass er jetzt alle Leichen in dieser Hundehütte verstaut. Und ich finde dieses Leben von Bleep so absurd. Ich stelle mir die ganze Zeit vor, eigentlich müsste es so eine Netflix-Serie geben von Bleep, aus der Sicht von Bleep. Und Bleep geht so zu anderen Hunden und ist so, also mein Herrchen.
Der ist komisch.
Da liegen so viele Leichen bei uns rum.
Mein Herrchen gibt mir komisches Essen, das möchte ich nicht.
Aber Dennis braucht jetzt immer noch irgendeine Art und Weise, die Leichen zu entsorgen. Und zwar fängt er jetzt an, die zu verbrennen. Dafür muss er sie aber erst zerschneiden und das macht er mit ganz normalen Küchenmessern. Also es muss ewig gedauert haben. Er kocht sie dann ein. Hier kommt ihm übrigens so ein bisschen die Kochlehrer aus der Armee jetzt zu Hilfe.
Oh Gott, jetzt wird's so schrecklich.
Oh, es ist so eklig. Weißt du, er kocht erstmal so alle Teile ein vom Körper, nachdem er die zerschnitten hat, damit so Haut und Haare abgehen. Dann kocht er zum Beispiel auch noch das Gehirn ein.
Naja, er legt erst den Schädel in heißes Wasser für mehrere Stunden, damit er irgendwann quasi, damit er den knacken kann.
Und dann löffelt er das Gehirn aus.
Stopp.
Boah. Und er zerteilt dann den restlichen Körper, packt so die Sachen, die zu groß sind, in Koffer, welche er wieder in der Hundehütte verstaut. Und die Organe packt er so in Plastiksäcke und in seine Schränke.
Er hat ja auch immer gesagt, dass gerade so Blasen und sowas halt total riechen würden. Ja. Deswegen hat er die als allererstes in Tüten gepackt und dann halt entsorgt. Ja.
Er hat sogar einige Tüten hat er nach draußen gestellt, nachts, und hat gesagt, die sind für die Geister der Nacht, die Biester der Nacht. Ich würde so sagen, Dennis, du bist das größte Biest der Nacht. Sorry.
Halt die einfach, die sind nämlich für dich dann dementsprechend.
Den Rest verbrennt Dennis. Und als er merkt, dass es extrem nach menschlichem Fleisch riecht, Surprise übrigens, legt er noch ein paar Autoreifen mit aufs Lagerfeuer.
Man muss dazu sagen, man fragt sich jetzt erstmal, der wohnt mitten in der Stadt in London. Wie kann der ein Lagerfeuer machen?
Und wo da, er Menschen verbrennt.
Wo er mehrere Menschen verbrennt, die alle nicht gerade, ja, wie du gesagt hast, die einfach auch schon riechen. So. Und er wählt da die Methode, die, glaube ich, auch seine einzige Lösung war. Er macht das nämlich mit kompletter Normalität. Also er tut so, als ob das das Alltäglichste wäre, was es gibt. Er nimmt diese ganzen Koffer und Säcke und Knochen und macht dann bei sich im Innenhof des Gebäudes ein riesengroßes Feuer, schmeißt dann die Autoreifen rein, und es gibt sogar eine Gruppe von Kindern, die das Ganze beobachten.
Die stochern noch in diesem Feuer rum und er guckt einfach zu.
Ja.
Und er macht dann auch die Fenster auf und spielt noch so einen verrückten Song.
Er spielt dabei den Song Flight of the Bumblebee. Auch wieder ein Song, der kompletten Wahnsinn symbolisiert.
Ich glaube, es ist so, er macht es so offensichtlich, dass alle sich so denken, so, ja, okay, also wenn,
wenn er jetzt Leichen verbrennen würde, dann würde man das nicht im Innenhof machen. Ne? Also das ist ja das Argument dagegen.
Ich denke mir halt die ganze Zeit so, es hätte einen Allmann-Nachbarn gebraucht. Ich hätte gern meinen alten Nachbarn dahin geschickt, so, weißt du? So jemand, der da ankommt und sagt, Entschuldigung, Sie, haben Sie eine Erlaubnis, hier Sachen zu verbrennen? Was verbrennen Sie denn da?
Oh, ein Knochen.
Ja, aber so jemand hat es gebraucht. Aber weißt du, die Engländer sind halt leider zu entspannt.
Ja.
Es geht nicht.
Cup of Tea trinken und mal abwarten,
die sitzen
ist
da alle
nicht
die
Lösung.
Die trinken nur Tee.
Einfach mal gucken, was der Nachbar macht.
Was bei Dennis das Ding ist, diese ganze Leichenentsorgung, über die wir gerade gesprochen haben, fällt ihm alles andere als leicht. Also er sagt, er beschreibt das Ganze so wie dreckiges Geschirr nach dem Essen abwaschen. Er findet das lästig.
Das war ein Zitat wieder von ihm, ne? Muss man sich mal vorstellen. Es ist wie dreckiges Geschirr, das man danach halt abwaschen muss. Will ich gar nicht. Scheiß Part, aber naja.
Und er klagt so richtig darüber. Er sagt, das ist eine extreme Belastung. Er muss sich immer wieder übergeben. Er muss sich extrem betrinken, um diese Leichen zu entsorgen. Du denkst so, wirklich, wirklich, hast du dir alles selber eingebrockt. Mhm.
Er hat auch noch eine Methode, um Abschied zu nehmen, und das ist, indem er vor diesem zerstückelten Körper, den er vor sich hat, jedes Mal nochmal masturbiert und dadurch sich im Kopf quasi frei macht davon und sich verabschiedet. Und wenn du menschlich in der Lage bist, zu verschiedenen Organen und Gehirnmasse zu masturbieren, dann kann es dir nicht so schwer fallen, dieser ganze Prozess. Da musst du wirklich aufhören, dich zu beschweren über den Geruch, weil du hast gerade zu Organ masturbiert.
Dennis macht es sogar einmal, also der ist irgendwie so dreist auch. Er macht das nämlich einmal, einmal ist er so betrunken, dass er einfach einen Sack mit Organen mit auf einen Hundespaziergang mit Bleep nimmt. Und das ist mitten am Tag, ne? Und dann lässt er mitten am Tag diesen Sack mit Organen einfach in einem Park liegen.
Es ist dieses Ding von, je normaler ich es tue, desto weniger fliege ich auf.
Aber eigentlich wäre er aufgeflogen. Nämlich ein Biologiestudent findet genau diesen Sack, sieht auch Dennis damit, findet das auffällig und bringt ihn sofort zur Polizei, also den Sack. Und der Biologiestudent sagt auch noch so, ja, das ist wahrscheinlich ein Mensch. Aber stell dir vor, so, jetzt kommt der Student dahin, sagt so, hier, bitte.
Eine menschliche Leber.
Mehrere menschliche Lebern. So, bitte findet raus, das ist doch irgendwie merkwürdig. Was sagt die Polizei? Ach, das ist wahrscheinlich nur ein Tier. Und schmeißt den Sack weg, obwohl da super viele Fingerabdrücke von Dennis sind.
Das war einfach 1:1 ein Beweismittel, mit dem du dem komplett lebenslänglich geben könntest.
Obwohl da 3 Nieren von der Größe von einem Menschen drin liegen und 5 Herzen. Ja, komm.
Ein Opfer von Dennis, Jason Barlow, der muss leider sterben aus einem absolut merkwürdigen Grund auch. Und zwar, weil er Dennis nervt. Also Dennis sagt später in den Verhören, dass das der Grund war. Er war einfach genervt von Jason.
Und das spricht ja auch so richtig gegen das Motiv, das er sonst immer anführt, nämlich irgendwie Nekrophilie oder halt, dass er einsam war. Und es zeigt auch, dass Dennis halt anfängt, am Morden einfach Gefallen zu finden.
Ja, und auch so ein bisschen so, es ist halt einfach so ein Mittel zum Zweck, er wollte seine Ruhe haben. Bei Jason war es nämlich so, dass er hat Jason eingeladen zu sich in die Wohnung, die beiden haben getrunken und Jason ist aber Epileptiker und hatte einen epileptischen Anfall. Und dann musste Dennis den Krankenwagen rufen und konnte halt nicht seine Tat quasi umsetzen, die er eigentlich geplant hatte. Und am nächsten Tag ist Jason aber wieder zu Dennis gekommen, weil er halt das Gefühl hatte, da hat sich jemand um mich gekümmert und sich um mich gesorgt und mir geholfen. Und dann dachte Jason, der auch, ich glaube, obdachlos war auch, okay, dann vielleicht kann ich mit diesen Menschen ja irgendwie auch leben oder mich anfreunden. Und Dennis war so genervt, dass der Typ schon wiederkommt und schon wieder eventuell umkippen könnte, dass er einfach dann umgebracht hat.
Ja, und daraufhin hat er ihn dann einfach unter seiner Spüle verstaut und ist ganz normal zur Arbeit gegangen, weil das muss man sich ja vorstellen, Dennis hat einen ganz normalen Alltag eigentlich noch. Mhm. Also bei Nacht irgendwie verstaut er Leichen, bringt er Leichen um, zerstückelt die und geht am nächsten Tag zur Arbeit, als wäre nichts gewesen.
Er hat sein Leben vollkommen unter Kontrolle.
Ja.
Ein ganz normaler Rhythmus.
Außer die ganzen Leichen.
Die sind ein Problem.
Werden sie tatsächlich auch, als Dennis 1981 ausziehen muss, aber jetzt nicht, wie man ja denken könnte, weil er sich so komisch verhält, sondern weil sein Vermieter sanieren will. Der tut dann tatsächlich auch alles, um Dennis aus dieser Wohnung rauszukriegen. Mhm. Also der schickt da so zwielichtige Typen hin, dann kriegt Dennis auch noch 1.000 Euro dafür, dass er auszieht, wo ich mir so denke, so, wusste der Vermieter, wie die Wohnung aussieht, dass da für immer Leichengestank drin sein wird? Mhm. Wahrscheinlich nicht.
Ja, Dennis hat sich ganz schön quergestellt. Er wollte nicht gehen, weil er hatte ja den perfekten Garten. Er hatte die perfekte Fläche für seine
Außerdem Karten. Hatte er halt mehrere Leichen unter seinen Fußbodendielen liegen. Und das wird jetzt ganz schön zum Problem. Also man muss sich vorstellen, mittlerweile hat Dennis 11 Männer ermordet und mehrere von denen liegen halt noch bei ihm rum.
Alle?
Ja, und die muss er jetzt verbrennen. Deswegen macht er wieder ein großes Lagerfeuer, hört ganz laut Musik. Übrigens den Theme-Song von The Exorcist.
Ja, das ist dieses, wir haben es ja auch in die Musikstory reingepackt, dass der Song, der so ganz dramatisch, theatralisch mit Klavier gespielt wird und absoluten Wahnsinn auch nochmal symbolisiert.
Und also, wenn es noch nicht den Nachbarn aufgefallen ist, dass er da Leichen verbrennt, kann ich nicht verstehen, wie man so
die Musik ignorieren kann.
Um 8 Uhr morgens. Also er hat richtig früh morgens angefangen und hat dann halt bis abends da Leichen verbrannt. Und alle waren so,
er wollte seinen eigenen Film nachspielen, ganz ehrlich.
Ja, auf
also
jeden
dieser
Fall.
Song einfach. Oh.
Und jetzt zieht Dennis ja um. Und Dennis ist wie immer so, ja, ich mache mir einen guten Vorsatz. Und ich hole mir jetzt eine Wohnung, die hat keinen Garten und die hat keine Bodendielen. Und dann kann ich ja wieder Leichen verbrennen. Mhm. Oder ich kann sie halt unter die Fußbodendielen legen. Ich kann sie eigentlich nicht entsorgen. Und deswegen werde ich nicht mehr morden.
Ja, also er hat sich extra eine Wohnung, also eine Downgrade-Wohnung geholt eigentlich. Ne? So wie andere Menschen normalerweise versuchen, dann beim Umzug das nächste Mal noch einen schöneren Garten zu kriegen oder noch irgendwie eine größere Wohnung. Ist es bei ihm ja so sehr pragmatisch gewesen. Hauptsache kein Stauraum für Leichen.
Ja.
Vor allem so
beim Makler. So.
Genau.
Glauben Sie, man könnte hier gut Leichen verstauen?
Gibt es hier irgendwo äußerst viel Platz für, da kann ich jetzt nicht weiter drüber reden.
Aber ja. Nee, aber das funktioniert auch ganz gut. Also man muss sagen, Dennis hat das erste Mal in dieser Wohnung seit Jahren jetzt wieder normalen Sex. Also das heißt, dass er die Person halt nicht umbringt danach. Das ist erstmal, also ist schon ein gutes Zeichen, so.
Ja, das war jetzt halt wirklich wieder ein neuer Abschnitt und er möchte sich jetzt einfach wieder
anders benehmen. Du bist der Typ, der da, also der hat so viel Glück gehabt, dieser eine, der davon gekommen ist.
Ja. Also es sind mehrere davon gekommen. Ich glaube, das mit Karl passiert ja jetzt auch in der neuen Wohnung.
Genau.
Also was ich in der ersten Folge am Anfang erzählt hatte mit Karls Dotter, passiert jetzt in der neuen Wohnung und Dennis in seiner neuen Vorsatzphase nimmt sich dann halt irgendwie nicht das Ziel, ihn zu töten, sondern er reanimiert ihn.
Ja.
Aber hauptsächlich einfach, weil es mal einfach mal eine Ausnahme sein soll.
Weil er meinte, er hatte einen Schwung von Menschlichkeit auf einmal.
Das hat er wirklich gesagt,
ja,
ne? Zitat.
Aber was man eher glauben kann, ist, weil tatsächlich hält das nicht so lange bei Dennis an, er hat vor Karl schon 3 weitere Männer ermordet, die übrigens bis heute nicht identifiziert worden konnten.
Mhm.
Und was man eher vermuten kann, warum er Karl nicht umgebracht hat, ist, dass er keinen Platz mehr hatte. weil er wusste halt nicht, wohin mit den Leichen und dass er nicht noch eine Leiche haben wollte, wo er nicht weiß, was er damit machen soll. Weil jetzt wird es tatsächlich richtig eklig. Dennis fängt an, die Leichen zu zerstückeln und spült teilweise Teile davon in der Toilette oder im Abfluss runter. Alles, was nicht so richtig funktioniert, bewahrt er im Kleiderschrank auf, in der Teekiste, in der Schublade.
Er hatte halt wirklich im Kleiderschrank so ein paar Kisten rumstehen und dann sind in einer Kiste ein paar Organe und in der nächsten Kiste ein paar Organe und dann gibt es da nochmal eine Tüte. Das ist also, oh, er braucht doch wieder Stauraum, kann man eigentlich
sagen. Ja, und er fängt jetzt an, sich so ein richtiges System aufzubauen. Er zerschneidet die Organe und wenn sie zu groß sind, kocht er alles ein und dann wird das so eine Art Suppe, welche er dann in der Toilette runterspülen kann. Und da macht er halt auch nochmal das, dass er so den Kopf einkocht, damit er den aufbrechen kann.
Mehrere Stunden auch, ne, weil sonst kann er den nicht knacken.
Es muss so eklig gestunken haben in diesem Apartment.
Mein Gott.
Also, boah, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber die Knochen sind halt tatsächlich zu groß, um sie einzukochen. Also da kriegst du halt das Fleisch runter, die Organe, so weiter und so fort. Aber du kannst jetzt nicht die so einen riesen Schulterknochen irgendwie die Toilette runterspülen.
Und wir wissen ja auch alle, Bleep sollte verschont werden.
Genau.
Bleep darf keine vergammelten Menschenstücke nehmen, die 5 Monate da rumliegen.
Aber was Dennis dann einfach macht, er schmeißt die Knochen einfach über seinen Gartenzaun. Und niemand bemerkt es. Mhm. Es ist einfach so, oh ja, gut, hier, Nachbar, viel Spaß damit. Und die restlichen, die halt wirklich dann nicht weggehen, die packt er in den Kleiderschrank und bewahrt sie erstmal auf. Und dann passiert sogar zum zweiten Mal das, dass Dennis einen Mann einfach nur umbringt, weil er ihn sozusagen nervt. Er erwürgt ihn sogar mit bloßen Händen und das ist auch was Neues für Dennis. Also er hat ja sonst immer so Hilfsmittel gehabt, die er genutzt hat. Und man kann davon halt ausgehen, dass er jetzt einmal Morde als Mittel zum Zweck einmal und zweitens, weil es halt ihm wirklich Spaß macht und er auch jetzt richtig so, also jemanden umzubringen mit den bloßen Händen ist nochmal was anderes als ein Hilfsmittel zu haben, weil du spürst ja, wie das Leben aus dem Menschen geht. Deswegen kann man schon vermuten, dass es ihm auch ein bisschen gefallen hat.
Und irgendwann muss ja auch mal irgendwem in diesem Haus gezwungenermaßen auffallen, dass da was nicht stimmt.
Dass halt Leichenteile im Abfluss sind.
Genau, das ist genau dieser Form noch aufgefallen, nämlich am 3. Februar 1983, das ist ein kalter Wintertag in London, da bemerken einige Bewohner des Hauses Cranley Gardens 23, wo es Dennis wohnt, dass ihre Toiletten verstopft sind. Das ist ein bisschen komisch, weil Dennis wohnt ganz, ganz oben im Haus, also in der obersten Wohnung. Bei ihm ist nichts verstopft, aber er produziert ja diese Verstopfung
die
in den Wohnungen
halt,
darunter.
Die Leute gehen halt erstmal zu ihm hoch und sind so ein bisschen so, Dennis, kann es sein, dass du viel auf Toilette gehst?
Ja. Tatsächlich ist es eher noch so, dass sie einfach erstmal klopfen und so fragen, hä, ist bei dir auch irgendwas komisch? Irgendwie ist hier alles verstopft. Und das macht vor allem ein Typ, der heißt Jim Alcock.
Guter Name.
Sehr guter Nachname. Für seine Freundin vor allem auch. Die beiden sind verzweifelt. Sie probieren alles aus und nehmen sich irgendwie eine Säurelösung, versuchen die Hausverwaltung zu erreichen. Die Hausverwaltung holt einen Klempner und trotzdem bringt es nichts. Und als der Klempner aber da ist, trifft Dennis auf diesen im Treppenhaus.
Und der Klempner erzählt dann halt Dennis, dass die Rohre verstopft sind und sie sich jetzt drum kümmern werden. Mhm. Und jetzt kriegt Dennis fürchterliche Panik.
Er kriegt richtig Panik.
Er merkt halt, er könnte jetzt auffliegen.
Genau.
Was macht er? Er flieht nicht oder so. Er denkt, ich kriege das schon hin. Er kauft Putzmittel und fängt an, nachts die Rohre zu reinigen.
Ja, das Problem ist, der Schacht unten, also es gibt so einen Kellerraum, der ist ja auch komplett verstopft. Deswegen wird es jetzt richtig ekelig nochmal. Also alle aufhören zu essen, kurz nochmal. Dennis geht nämlich dann in den Keller, nimmt sich so eine Art Stab oder irgendwie so Metall und versucht im Schacht unten die Fleischstückchen zu entfernen. So. Dabei wird er aber von Jim Alcock beobachtet. Also Jim Alcock kann nicht sehen, was er da tut, aber Jim merkt sich, der war irgendwie im Keller nachts. Dennis fällt auch auf, dass er sich komisch verhält und beobachtet wird und denkt sich dann so, okay, ich muss noch irgendwas tun, um von mir abzulenken. Und er schreibt deswegen einen Beschwerdebrief an die Hausverwaltung und geht noch im ganzen Haus rum, um Unterschriften zu sammeln.
Und er sagt dann noch zu Alcock, ja, ich stand da nur bei dem Rohr, weil ich musste ja irgendwo pinkeln, jetzt wo es oben verstopft ist.
Ja, das hat er halt gesagt.
Ja. Und Alcock ist so, ein bisschen merkwürdig, dass du aber so freiwillig die ganzen Rohre reinigst.
Öffnest. Der Klempner kommt 4 Tage später vorbei und geht runter zum Schacht und er stochert auch wieder drum rum und guckt sich das Ganze ein bisschen an und er bemerkt, dass da drin eine Art fettartige Substanz ist, die ihm aber komisch erscheint, weil, naja, Klempner kennen sich schon ganz gut aus mit anderen Substanzen, die, ne, also scheiße halt. Und seitdem ist dieser Klempner in sämtlichen Medien aufgetreten. Er liebt es, mit der Presse zu reden, weil er hat jetzt auch so einen Lieblingssatz, den er immer erzählt. Er setzt sich immer so dann auf einen Stuhl, lehnt sich so ein bisschen nach vorne und guckt so richtig streng und sagt dann so mit so einem richtig perfekten Satz: Ich habe einmal mit der Taschenlampe reingeleuchtet und gesehen, das ist keine Scheiße. Und das aber ist so musst, die Lieblingsstory von ihm.
Du musst dir halt vorstellen, ne? So ein Klempner hat nicht so ein spannendes Arbeitsleben. Und also wenn ich Klempner wäre und so einen Mord aufgedeckt hätte, also ich würde das auch.
Das wäre die Story des Lebens. Ja. Du bekommst immer Bier ausgegeben in der Bar.
Das ist schon sehr,
jeder
sehr gut.
Möchte das hören, wie du was anderes gefunden hast, außer Scheiße.
Und er holt dann tatsächlich Verstärkung. Er holt seinen Chef noch dazu. Und die stochen dann durch die Rohre und erstmal finden sie nicht so richtig was, weil Dennis hat ja gereinigt. Und dann zieht der Chef einfach eine ganze Hand aus dem Rohr raus.
Mhm.
Und in dem Moment ist eigentlich ziemlich klar, was passiert ist. Mhm. Dennis hat aber noch einen letzten verzweifelten Versuch, wie er beweisen möchte, dass das alles gar nicht schlimm ist.
Ja, Dennis kommt nämlich gerade in den Moment, wo die beiden, also wo Katran und sein Boss halt unten alles prüfen. Genau in dem Moment kommt Dennis runter mit seiner Unterschriftenliste, weil er auch noch eine letzte Unterschrift braucht, und zwar die von Jim O'Cork. Und genau da bemerkt er, wie Katran schon längst die Polizei gerufen hat. Diese kommt dann auch zum Haus und Dennis wird mega panisch und versucht noch irgendwie davon abzulenken und sagt dann zur Polizei: Also für mich sieht das gerade viel mehr so aus, als ob da jemand echt viel Kentucky Fried Chicken runtergespült hat. Das ist seine Ablenkung.
Und er besorgt dann sogar noch Kentucky Fried Chicken und schmeißt es in die Rohre, weil es irgendwie das noch so verschleiern soll. Aber es ist natürlich alles viel zu spät und das weiß auch Dennis. Und dann geht er zur Arbeit und er weiß ganz genau, es ist sein letzter Tag.
Mhm, er denkt sich schon, das wird halt irgendwie auffliegen.
Und ich finde es irgendwie krass, dass er da halt nicht abgehauen ist, ne, sondern dachte, vielleicht kann ich mich irgendwie noch rausreden.
Er dachte halt einfach, dass er, je mehr Kentucky Fried Chicken er kauft und runterspült, desto besser ist es für ihn. Aber die Polizei kann ja wohl auch mal eine menschliche, also in diesem Fall Gott sei Dank endlich mal ein menschliches Organ oder eine menschliche Hand von Kentucky Fried Chicken erkennen. Und deswegen kommt tatsächlich der Tag, an dem Dennis von der Arbeit nach Hause geht. Und als er dann bei sich ankommt, steht schon längst die Polizei vor der Tür. Und Dennis tut erstmal noch auf super locker und sagt zur Polizei dann so: Hä, seit wann kümmert sich denn die Polizei für verstopfte Rohre?
Die sind so: Ja, machen Sie mal die Tür auf, wir gucken mal nach.
Seitdem dann eine menschliche Hand ist vielleicht?
Und dann gehen sie rein und es stinkt halt alles schon so richtig, richtig schlimm. Und dann erzählen sie halt Dennis: Ja, wir wissen, was du getan hast, deswegen sind wir hier. Dennis versucht das noch so ein bisschen zu leugnen, gibt dann aber ziemlich schnell auf und sagt einfach:
Naja, erst ist er immer noch so: Oh, das ist ja schrecklich.
Ja.
Was? Komisch ist nur, dass die komplette Wohnung kalt ist, weil alle Fenster sperrangelweit offen stehen.
Es stinkt halt trotzdem grauenhaft da drin. Und es ist mitten im Winter, ne?
Ja.
Und alles ist offen und die Polizei ist schon richtig so: Okay, wo sind sie?
Wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Einfach so. Und dann die fragen ihn einfach nur noch: Wo ist der Rest? Wo sind die anderen Leichen? Und Dennis gibt dann eigentlich super schnell auf und sagt dann so, zuckt mit den Schultern und ist so: in Plastiktüten in der Küche.
Die Polizei fragt dann halt, wie viele. Und Dennis ist so richtig abwertend gegenüber den Opfern. Er sagt so: Oh, kein Plan, Mann, ich mach doch keine Inventur.
Das ist einfach ein Zitat von ihm, ne?
Ja.
Also, hä, kein Plan, ich mach keine Inventur. Es geht um Körper, es geht um Leichen,
Menschen.
Um Menschen.
Ja, und Dennis ist, also, ihr wisst ja auch, ihr merkt ja bestimmt, wir reden so ein bisschen lockerer auch in dieser Folge und sind auch wirklich sehr abwertend gegenüber Dennis. Aber sorry, weil Dennis einfach so abwertend gegen jedes seiner einzelnen Opfer war und ich das so unmöglich finde, dass man sich noch nicht mal an die Namen erinnert und dann sagt, ich mache doch keine Inventur, als ob das irgendwie Gegenstände wären. Also dieser Mann
ist ein Monster.
So schrecklich. Ja.
Und die Polizei findet dann auch tatsächlich mehrere zerteilte Körper und sie können erstmal gar nicht irgendwie einordnen, wie viele sind das gerade.
Das ist so schlimm, ne? In einem Sack finden sie zum Beispiel einen kompletten Torso samt Armen. Mhm. Und in einem anderen Sack steckt so ein halb gekochter Kopf nur drin.
Das muss der Horroranblick sein für die. Das wirst du niemals vergessen.
Nee, das wirst du niemals
wenn
vergessen.
Du da die Schränke öffnest und sowas dann irgendwie findest. Und
vielleicht haben die so vor bei der Polizei gefragt, wer hat den stärksten Magen hier so? Hast du schon gefrühstückt? Du gehst da nicht hin.
Die wussten das ja auch nicht. Ne? Die hätten sich das ja niemals ermalen können. Stell dir mal vor, mein Gott. Und die fragen dann auch so, okay, wie viele Leichen hast du hier? 2, 3? Sie können es nicht richtig einordnen. Und er sagt einfach so, naja, keine Ahnung, 15 oder 16.
Und die Polizei ist natürlich super, super geschockt. Er wird selbstverständlich sofort verhaftet und mitgenommen. Auch später weiß Dennis nie richtig, wie viele Männer er genau umgebracht hat, weil er sich halt auch nicht dran erinnern kann.
Und auch ziemlich viel getrunken hat.
Ja, und tatsächlich plädiert Dennis dann auch auf unschuldig, weil er sagt, er ist nicht zurechnungsfähig. Und das Ding ist halt, Dennis hatte ja immer klare Momente zwischendurch, ne? Mhm. Und das wird auch gegen ihn so angeführt, dass er halt wusste, okay, das ist Schwachsinn. Und trotzdem hat er halt es nicht gemeldet oder hat sich Hilfe gesucht oder irgendwas. Also er hat es bei klarem Bewusstsein getan. Und aufgrund dessen wird er dann auch schließlich in 6 Fällen des Mordes und in 2 des versuchten Mordes für schuldig gesprochen. Und bekommt lebenslänglich. Und Dennis hat keine leichte Zeit im Gefängnis. Also kurz nach seiner Einweisung wird ihm sofort das ganze Gesicht aufgeschlitzt. Er überlebt das, aber fängt halt dann an, sich so komplett zu isolieren und halt nur noch Gedichte und Bücher zu schreiben, wie arm er dran ist. Am 12. März 2018 stirbt Dennis Nielsen dann im Gefängnis im Alter von 72 Jahren bei einer Operation.
Und es gibt ja die große Frage, warum hat er es alles getan? Und darauf gibt es natürlich keine einfache Antwort. Er selbst kann es ja auch nie erklären. Er hat ja immer nur verzweifelt nach irgendwelchen Erklärungen in seiner Kindheit gesucht. Die Psychologen und Psychiater im Gefängnis später und die Gutachter haben bei ihm aber diverse Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert. Aber das ist auch irgendwie interessant, keine komplette Psychopathie, sondern eher eine sehr, 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 sehr stark ausgeprägte Borderline-Störung, was man daran sieht, dass er sehr oft dissoziiert hat mit dem Leben und immer gesagt hat, mein Leben zieht an mir vorbei wie ein Film. Und als er dann auch gefragt wird, ob er eine Schuld empfindet, was er getan hat, später dann irgendwann, sagt er folgenden Satz. Das Morden an sich war nicht erfüllend und es hat mich nicht glücklich gemacht, aber ich konnte einfach nicht aufhören.
Ich hatte sonst nichts, was mir einen Nervenkitzel gegeben hat oder mir Freude gebracht hat. Mhm. Da denke ich mir so, wo ist Jochen Schweizer, Leute? Wo, wenn man ihn mal braucht. So ein Fallschirm springen oder einen guten Podcast hören, Dennis. Irgendwas.
Außerdem sagt er auch noch, dass er das Morden an sich halt schlimm fand, aber er schätzt die Kunst des Vorgangs.
Also vielleicht auch nochmal eine kleine Lektion am Ende. Leute, ihr müsst niemanden umbringen, um Liebe zu empfinden. Jetzt irgendjemand sitzt so vorm, denkst du so, oh mein Gott, was? Das war's tatsächlich auch schon von Dennis Nielsen. Wir hoffen, auch wenn diese Folgen ein bisschen anders waren als die anderen, dass es euch trotzdem gefallen hat.
Mhm. Wenn ihr mal reingucken wollt als Leo-Tipp, dann könnt ihr bei unserem Live-Auftritt euch anschauen. Und zwar haben wir nämlich einen Tourauftritt bei unserer Autokino-Tour aufgezeichnet. Ist jetzt nicht die krasseste Aufzeichnung und die krasseste Qualität.
Man muss
aber
halt sagen,
das cool.
Kino hat es einfach mit aufgezeichnet und uns netterweise zur Verfügung gestellt.
Ja, und wir haben es einfach mal auf YouTube gepackt. Ja. Dann könnt ihr jetzt auch mal beobachten dabei, wie wir reden, falls ihr das Bedürfnis danach habt, aus irgendeinem Grund.
Ja, dann seht ihr ja richtig in live, in Farbe und in Person, wie wir darüber diskutieren, was Dennis Nielsen gemacht hat. Wir werden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr reinhört und nächste Woche geht's wieder weiter. Leo, ich bin schon ganz gespannt. Du erzählst einen Fall und du...
Ja, ich bin auch schon in der Recherche und ich bin auch gespannt, wie es wird, ehrlich gesagt. Ich bin auch ein bisschen am Verzweifeln, es gibt so viel Material, oh mein Gott.
Okay.
Aber hey, danke, dass ihr eingeschaltet habt und uns dabei zugehört habt, wie wir über Leichenteile reden, die zerstückelt wurden, was ganz oft nicht appetitlich war und auch sehr, sehr
jetzt
harte Kost.
Jetzt dürft ihr wieder essen, Leute.
Mir ist tatsächlich echt ein bisschen schlecht. Mir ist wirklich ein bisschen schlecht, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es im Inhalt liegt. Ich glaube eher daran, dass ich getrunken habe gestern Abend.
Ja, vielleicht eher daran. Ja. In dem Sinne, Leo katert jetzt weiter aus und wir freuen uns auf nächste Woche. Tschüssi.
Bis dann. Tschüss.